SR Info. Bilanz am Abend.
Es ist soweit. Zwischen Russland und den USA läuft ein großer Gefangenenaustausch. Auch Deutschland ist involviert. Erste Informationen dazu gleich. Außerdem schauen wir heute Abend auf die Lage im Nahen Osten und auf die nach wie vor problematische Glasfaserversorgung im Saarland. Mein Name ist Peter Weizmann. Herzlich willkommen. Es erinnert an den Kalten Krieg, aber heute werden keine Spione im Nebel an der Kliniker Brücke ausgetauscht, sondern auch Strafgefangene, schuldig oder unschuldig, am Flughafen in Ankara. Auf alle Fälle läuft er nun, der große Gefangenenaustausch zwischen westlichen Staaten unter Führung der USA, darunter auch Deutschland auf der einen und Russland auf der anderen Seite. Karin Senz.
Nach Angaben des türkischen Geheimdienstes MIT handelt es sich um den größten Gefangenenaustausch seit dem Kalten Krieg. Der MIT habe den Austausch koordiniert und dabei eine wichtige Vermittlerrolle gespielt. Ein türkischer Fernsehsender zeigt Bilder von Flugzeugen auf dem Flughafen Ankara. Menschen laufen über das Rollfeld. Es soll sich dabei um den Austausch handeln. Laut türkischem Geheimdienst kamen insgesamt 7 Maschinen nach Ankara mit 26 Gefangenen. Darunter Evan Gershkovic, ein Reporter des Wall Street Journal. Er saß seit letztem Jahr in Russland im Gefängnis. Ein Gericht hatte den 32-Jährigen zu 16 Jahren Strafkolonie wegen Spionage verurteilt. Außerdem sollen auch Kreml-Kritiker und der frühere US-Soldat Paul Whelan freigekommen sein. Auf der anderen Seite ist wohl der bekannteste Gefangene Vadim Krassikow. Er wurde in Deutschland als Tiergartenmörder bekannt. 2019 hatte er, angeblich als Agent des russischen Geheimdienstes, im Berliner Tiergarten einen georgischen Staatsbürger erschossen. Ein Berliner Gericht hatte ihn zu lebenslanger Haft verurteilt. Insgesamt waren 7 Länder an dem Gefangenenaustausch beteiligt, heißt es weiter vom MIT. Darunter die USA, Deutschland, Russland und Weißrussland. Die Türkei war auch schon in der Vergangenheit Schauplatz von Gefangenenaustauschen, damals zwischen Russland und der Ukraine.
Erste Informationen zum großen Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen. Gut 2 Wochen nach einem massiven Luftangriff im Gazastreifen hat Israel den Militärchef der islamistischen Terrororganisation Hamas, Mohammed Deif, heute offiziell für tot erklärt. Deif gilt als einer der zentralen Drahtzieher des Terrorangriffs auf Israel vom 7. Oktober. Die Mitteilung der Armee erfolgt einen Tag nach der Tötung des Auslandschefs der Hamas, Ismail Haniyeh, in Teheran. Der Iran und die Hamas beschuldigen Israel, dafür verantwortlich zu sein. Der Iran hat Rache geschworen. Für die Mullahs ist diese Ermordung eines Gastes, wie sie das selbst genannt haben, eine Blamage. Im Libanon hat es heute eine Trauerfeier für einen Hisbollah-Kommandeur gegeben, der bei einem israelischen Angriff getötet worden war. Moritz Behrendt.
Die Hisbollah trauert um ihren ranghohen Militärkommandeur Fuad Shukr. Ein Märtyrer aus ihrer Sicht, getötet durch einen israelischen Raketenangriff auf ein Gebäude in der Dahiyeh, den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut. Israel hat die Hisbollah in der Dahiyeh und zuvor in der Stadt Baalbek angegriffen. Beides sind Hochburgen von Hisbollah und sind symbolisch wichtig für die Partei Gottes. Außerdem hat Israel einen hochrangigen Hisbollah-Anführer getötet. Daher wird die Antwort groß, stark und für Israel schmerzhaft sein, sagt Bilal al-Lakis. Er ist Politikwissenschaftler, aber wichtiger noch, ein ziviler Kader der Hisbollah, der Partei Gottes, wie sie sich nennt. Wir sind bereit für einen großen Krieg, lässt die vom Iran unterstützte Miliz immer wieder verlauten. Nach einer Einschätzung des US-amerikanischen Centers for Strategic and International Studies verfügt die Hisbollah über rund 30.000 aktive Kämpfer sowie zwischen 120.000 und 200.000 Kurz-, Mittel- und Langstreckenraketen, die aber zum größten Teil vom israelischen Iron Dome abgefangen werden könnten. Makram Rabach von der amerikanischen Universität in Beirut betont, dass Israel in den letzten 10 Monaten schon einen beträchtlichen Teil des Arsenals der Hisbollah zerstört hat. Deswegen sagt er,
they don't really have the military capabilities.
Sie haben nicht die militärischen Fähigkeiten und noch wichtiger auch nicht die Unterstützung der Libanesen, um in der Lage zu sein, einem Krieg standzuhalten. Am Morgen berichteten israelische Medien, das israelische Militär habe der Hisbollah mittelbar eine Botschaft zukommen lassen. Oder eher eine Warnung. Wenn ihr in einem großen Stil israelische Zivilisten ins Visier nehmt, dann bedeutet das Krieg. Wie die Zeitung Yediot Aharonot hinzufügt, habe die israelische Armee betont, nur auf Hisbollah-Kämpfer und militärische Stellungen zu zielen und die Hisbollah aufgefordert, genauso zu agieren. Hisbollah-Mann Bilal al-Lakis behauptet, die Hisbollah sei eine Organisation, die nicht wolle, dass Zivilisten leiden. Deshalb sagen wir zu Israel, wenn ihr gegen die Hisbollah kämpfen wollt, dann kämpft gegen uns als militärische Kraft und nicht gegen Zivilisten. Lasst uns die Menschen auf beiden Seiten verschonen und militärisch gegeneinander kämpfen. Das klingt zunächst nicht nach der ganz großen Eskalation. Damit rechnet auch Makram Rabah nicht, wenn auch aus anderen Gründen. Sie wollen nicht in den Krieg ziehen. Nicht, weil sie sich um die Libanesen sorgen oder auch die Schiiten im Süden des Landes, sondern weil ein Krieg jetzt nicht in einen politischen Sieg des Iran umgewandelt werden kann. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass heute führende Vertreter des Iran mit ihren Verbündeten im Libanon, Irak und Jemen über mögliche Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel sprechen wollten. Über konkrete Pläne sickerte dabei bislang nichts heraus. Die Schlacht mit Israel trete in eine neue Phase, sagte Hassan Nasrallah, der Generalsekretär der Hisbollah, bei seiner Ansprache auf der Trauerfeier für Fuad Shukr. Heute muss unser Feind auf unsere Reaktion warten. Er erwartet von uns unseren Zorn, unsere Rache, Vergeltung für all jenes vergossene Blut. Nasrallah war bei der Trauerfeier nicht persönlich anwesend. Wie üblich ließ er seine Ansprache an einem geheimen Ort aufzeichnen.
Moritz Behrendt hat berichtet. Nehmen wir es als Zeichen dafür, wie angespannt die Sicherheitslage in und um Israel derzeit ist. Seit heute fliegen keine Lufthansa-Maschinen mehr nach Tel Aviv. Das betrifft sowohl Passagier- als auch Frachtmaschinen. In Israel ist die Armee nach den iranischen Drohungen in höchster Alarmbereitschaft und die Angehörigen der Geiseln, die sich noch immer in der Gewalt der Hamas befinden, befürchten das Schlimmste. Björn Dahlke.
Yair Moses wartet seit 300 Tagen darauf, dass sein Vater Gadi nach Hause kommt. Am 7. Oktober hat die Hamas den 80-Jährigen verschleppt. Es ist schrecklich. Wir hätten nie damit gerechnet, dass so viel Zeit vergehen würde. Wir erwarten von der israelischen Regierung, dass sie tut, was sie kann. Anstatt mit unseren Feinden abzurechnen, sollte sie ein Abkommen schließen. Sie sollen einfach dafür sorgen, dass die Geiseln nach Hause kommen und nichts tun, was das verzögert, wie das Töten anderer Menschen. Moses und andere Familien sind heute auf den Straßen Israels unterwegs. Sie wollen Regierungschef Benjamin Netanyahu zu einem Abkommen mit der Hamas drängen. Sie befürchten, dass die gezielten Tötungen der Anführer von Hamas und Hisbollah ihre Angehörigen in noch größere Gefahr bringen. Am Mittag hatte die Regierung den Tod von Mohamed Deif verkündet. Der Militärchef der Hamas war vor knapp 3 Wochen das Ziel eines Luftangriffs im Gazastreifen. In der libanesischen Hauptstadt Beirut tötete die Armee vorgestern den ranghöchsten Hisbollah-Kommandeur, Fuad Shukr. Und dann ist da noch der Tod von Hamas-Auslandschef Ismail Haniyeh in Teheran, zu dem Israel weiter schweigt. Viele Israelis finden den militärischen Druck richtig, aber es gibt auch Kritik. Zum Beispiel von David Maidan. Er war früher beim israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad. Ich denke, dass das, was wir gerade tun, uns eher entfernt als uns näher bringt. Mit einem Respekt vor den strategischen, taktischen und militärischen Erfolgen denke ich, dass uns das in der Sache der Geiseln nicht weiterbringt. Wie Maidan im Armeeradio sagt, wolle die Hamas ein Abkommen. Sie wolle ihre Probleme lösen und einen möglichst hohen Preis für die Geiseln. Was die Angriffe der vergangenen Tage für weitere Verhandlungen bedeuten, ist nach wie vor unklar. Genauso unklar ist, wie Hamas, Hisbollah und die anderen Verbündeten des Iran auf die gezielten Tötungen reagieren werden. Sima Schein vom Institut für nationale Sicherheitsstudien hält einen abgestimmten, größeren Angriff für wahrscheinlich. Ich denke momentan, dass es eine gemeinsame Reaktion aller geben wird. Wenn sie das zusammen machen, zeigt das vor allem die Stärke und Fähigkeit des Iran, alle gemeinsam zu koordinieren. Vielen in Israel ist der letzte große Angriff noch in Erinnerung. Mitte April hatte der Iran hunderte Raketen, Drohnen und Marschflugkörper auf Israel abgefeuert. Zum ersten Mal in der Geschichte ein direkter Angriff. Die meisten Geschosse konnten mit internationaler Unterstützung abgefangen werden, aber einzelne Raketen schlugen damals auf israelischem Boden ein. Vor allem die Menschen im Norden Israels blicken mit Sorge auf die nächsten Stunden. Zehntausende müssen seit Monaten in Ausweichquartieren leben, aber einige Menschen harren nach wie vor aus, wie Moshe Davidovich von der Regionalverwaltung Mate Asha im israelischen Rundfunk sagt. Diejenigen, die immer noch in ihren Häusern an der Grenze wohnen, die nicht evakuiert wurden, leben jeden Tag in ständiger Anspannung. Ihre Kinder, unsere Kinder, können nicht einfach Fußball spielen, weil sie 3 oder 4 Mal am Tag Alarm haben. Es geht um Drohnen und Raketen. Die Behörden haben bisher keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen in Kraft gesetzt für die Menschen in Israel. Die Armee ist ohnehin in höchster Alarmbereitschaft, vor allem die Luftwaffe und die Raketenabwehr.
6, 7 und 9 Jahre alt sind die drei Mädchen geworden, die am Montag im englischen Southport an einer Tanzveranstaltung für Kinder teilgenommen hatten und dort von einem 17-Jährigen mit einem Messer angegriffen und getötet wurden. Der mutmaßliche Täter ist als Sohn ruandischer Einwanderer in Wales geboren. Es wurden aber Gerüchte verbreitet, es handele sich um eine islamistisch motivierte Tat eines illegal im Land lebenden Flüchtlings. In der Folge kam es zu offenbar organisierten Ausschreitungen in Southport. Eine Moschee wurde angegriffen und Polizisten verletzt. Die Mutter eines der getöteten Kinder forderte ein Ende der Gewalt und mittlerweile hat sich die Lage in dem Küstenort wieder beruhigt. Es kam jedoch zu weiteren Protesten in anderen Städten, auch in London. Franziska Hoppen.
Vor der Downing Street in London, dem Amtssitz des britischen Premierministers, griffen am Mittwochabend rechtsextreme demonstrierende Polizisten an. Sie warfen Flaschen auf die Einsatzkräfte, Leuchtraketen auf die Tore der 10 Downing Street. Rasend schnell wurden nach dem Messerangriff in Southport Falschinformationen im Netz verteilt. Nun wird immer klarer, wer dahinter steckt, sagt Mark Owen Jones, Experte für Medienanalyse im Channel 4 News Interview. Der einflussreichste Account war ein Profil namens Channel 3 Now News. Das ist keine echte Website, sondern eine Fake News Seite, die wie echte News tut. Die haben jede Menge Retweets bekommen.
They amplified this and they got loads of retweets.
Fast die Hälfte der Tweets auf der Social-Media-Plattform X, die Worte Southport und Muslim beinhalteten, seien laut Talkwalker Data, die soziale Netzwerke analysieren, aus den USA gekommen, weniger als ein Drittel aus dem Vereinigten Königreich. Und viele der Verstärker, wie zum Beispiel auch Influencer, hätten nicht einmal zwingend politische Beweggründe gehabt, sondern schlicht kommerzielle, weil Klicks auch Geld bedeuten, sagt Medienexperte Charlie Beckett von der London School of Economics.
There are a whole set of people out there who are waiting for shocking news like this, and they can then exploit it, and they exploit it for commercial gain, to spread untrue messages.
Doch Traffic im Internet ist das eine, zu Demonstrationen zu erscheinen das andere. Nicht nur in London gab es Mittwochabend Randale, auch in Hartlepool, einer Stadt im Nordosten Englands. Bis in die frühen Morgenstunden lieferten sich Randalierer Gefechte mit der Polizei. Wieder wurde ein Polizeiauto angezündet. In Manchester protestierten Menschen vor einem Hotel, in denen oft aus Mangel an anderen Unterkünften Asylsuchende untergebracht werden. Saida Wasi, die Mitglied im House of Lords ist und erste muslimische Frau in einem britischen Kabinett war, sagt, überrascht über die Randale sei sie nicht.
For me this is not surprising. This has been a very long time coming. You may recall that back in 2011 I warned that Islamophobia had passed the dinner table test.
Sie warne schon seit mehr als 10 Jahren, dass Islamophobie salonfähig werde. Und zwar auch in einflussreichen Kreisen im Parlament, den Nachrichtenredaktionen und Thinktanks. Einige Zeitungen schreiben die Schuld gerade der konservativen Vorgängerregierung zu, die in den letzten 14 Jahren den Diskurs über Migration immer weiter nach rechts gerückt hatte. Am Nachmittag wurde der 17-jährige Tatverdächtige einem Richter vorgeführt. Ihm wird dreifacher Mord und zehnfacher versuchter Mord vorgeworfen. Der Richter entschied, dass nun auch der Name des jungen Mannes öffentlich gemacht werden kann. Das Gesetz verbietet das bei Minderjährigen, doch in wenigen Tagen wird der mutmaßliche Täter 18. Und der Richter gab an, so gegen die Verbreitung weiterer Fake News vorgehen zu wollen. Bislang ist über Axel Ruda Kubana nur bekannt, dass er in Cardiff geboren wurde, einen Bruder hat und seine Eltern aus Ruanda stammen. Für die Menschen in Southport ging die Trauer heute weiter. Immer noch werden Blumen und Kuscheltiere am Tatort abgelegt. Mehrere Spendenaktionen hatten bis zum Nachmittag mehr als eine 500.000 Pfund gesammelt, um die Familien der drei getöteten Mädchen bei den Beerdigungen und der Trauerbewältigung zu unterstützen.
Ein Beitrag von Franziska Hoppen. Donald Trump irritiert in den letzten Tagen noch etwas mehr als sonst mit seltsamen Aussagen. Kürzlich lobte er bei einer Rede den Buch- und Filmkannibalen Hannibal Lecter als wundervollen Mann, der schon verstorben sei. Jetzt hat Trump eine irritierende Aussage zu seiner sehr wahrscheinlichen Gegenkandidatin im Rennen um die US-Präsidentschaft Kamala Harris getroffen. Auf einer Veranstaltung mit schwarzen Journalistinnen und Journalisten sagte Trump, Harris sei plötzlich eine Schwarze geworden. Dass diesmal durchaus Kalkül dahinter steckt, berichtet aus Washington Nina Barth.
Es ist nicht das erste Mal, dass Donald Trump die Herkunft eines politischen Gegners benutzt, um ihn anzugreifen. Bei Barack Obama bezweifelte Trump immer wieder, ob der überhaupt Amerikaner sei. Er sei womöglich in Afrika geboren, was definitiv falsch war. Nun geht Trump Kamala Harris an. Sie habe immer ihre indische Herkunft betont, hat Trump gesagt. Er habe gar nicht gewusst, dass sie schwarz sei, bis vor einigen Jahren. Da sei sie dann schwarz geworden und wolle nun als Schwarze gesehen werden.
She was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black and now she wants to be known as black.
Und dann auf einer Veranstaltung der Nationalen Vereinigung Schwarzer Journalisten fügte er noch hinzu, er wisse nun gar nicht, ob Harris indisch oder schwarz sei. Beides ist richtig. Harris ist die Tochter einer indischen Mutter und eines jamaikanischen Vaters. Sie selbst identifiziert sich als Schwarze, wie sie mehrfach gesagt hat. Harris reagierte auf Trumps Angriffe prompt. Die gleiche alte Show, die Spaltung und die Respektlosigkeit, sagte Harris. Das amerikanische Volk habe Besseres verdient.
It was the same old show. The divisiveness and the disrespect. And let me just say, the American people deserve better.
Trump hat mit seinen Äußerungen suggeriert, dass sich Kamala Harris aus politischem Kalkül bei schwarzen Wählerinnen und Wählern anbiedern wolle. Das ist die Reaktion eines verzweifelten und verängstigten alten Mannes. Er sei nicht überrascht, sagte der demokratische Senator von Arizona Mark Kelly, der auch als möglicher Vizepräsidentschaftskandidat von Kamala Harris gehandelt wird, auf CNN.
This is the reaction of a desperate and scared old man. So I'm not surprised to see it.
Trump hat nicht nur bei Demokraten Empörung ausgelöst. Chris Sununu, republikanischer Gouverneur von New Hampshire, hat einen Kommentar in der New York Times geschrieben. Überschrift: My fellow Republicans, stop the trash talk. Liebe republikanische Kollegen, hört auf, so einen Müll zu reden. Der Weg zum Sieg der Republikaner bei der Präsidentschaftswahl im November führe nicht über persönliche Angriffe oder Beleidigungen, warnte Sununu und erklärte dann auf CNN, natürlich könne niemand Donald Trump sagen, was er zu tun habe.
But the one thing he will respond to maybe is polls, right? And so my message is, there's so much to win on when you talk about policy, immigration, inflation. But he's got to get back to it.
Das Einzige, worauf Trump vielleicht reagieren werde, seien Umfragen. Es gäbe so viel über Inhalte zu gewinnen, Einwanderung, Inflation. Aber darauf müsse Trump zurückkommen, appellierte Sununu. Einer steht aber auch in dieser Diskussion treu an der Seite von Donald Trump, sein Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance. Auf dem Flug zu einer Wahlkampfveranstaltung erklärte Vance Journalisten, er fände die Reaktionen hysterisch. Und auf der Veranstaltung selbst wetterte er dann einmal mehr gegen Fake News Medien und die unhöflichen Journalisten, die Trump auf der Veranstaltung der Schwarzen Journalistenvereinigung so unhöflich behandelt hätten. Sie wollten die Wahrheit nicht hören, so Vance.
Kamala Harris is a phony who caters to whatever audience is in front of her.
Kamala Harris sei eine Schwindlerin, die sich dem Publikum anbiedere, das vor ihr stehe. Ob das die richtige Strategie vom Team Trump-Vance ist? Selbst der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, soll Trump schon vor rassistischen oder sexistischen Angriffen gegen Kamala Harris gewarnt haben.
Nina Barth hat aus Washington berichtet, hier in der SR-Info-Bilanz am Abend. Gleich geht es bei uns um den immer noch lahmenden Glasfaserausbau im Saarland. Jetzt haben wir aber erstmal die Meldungen für Sie mit Katrin Aue.
80 Jahre nach dem Warschauer Aufstand hat Bundespräsident Steinmeier an der Gedenkfeier für die Opfer teilgenommen. Gemeinsam mit seinem polnischen Amtskollegen Duda legte Steinmeier Kränze nieder. Im August 1944 hatte die polnische Untergrundarmee versucht, Polens Hauptstadt aus eigener Kraft von der deutschen Besatzung zu befreien. Der Warschauer Aufstand dauerte 63 Tage. Es wurden etwa 200.000 polnische Männer, Frauen und Kinder getötet. Der Autozulieferer ZF hat im ersten Halbjahr einen Umsatzrückgang verbucht. Wie der Konzern mitteilte, sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,6% und habe in der ersten Jahreshälfte bei etwa 22 Milliarden Euro gelegen. ZF habe die Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Wie es weiter heißt, leidet ZF unter einer geringen Nachfrage nach E-Autos und Nutzfahrzeugen. Dementsprechend seien die Produktionszahlen etwa in Deutschland gesunken. Im Werk Saarbrücken will der Autozulieferer bis Ende 2026 knapp 3000 Stellen streichen. Die Staffelstraße zwischen St. Ingbert und Heckendalheim wird ab kommenden Mittwoch saniert. Wie der Landesbetrieb für Straßenbau LFS mitteilte, finden erst Vorarbeiten statt. Ab dem 12. August beginne dann der Tiefbau durch eine Spezialfirma. Die Sanierung solle 3 Monate dauern. Die L108 zwischen St. Ingbert und dem Mandelbachtaler Ortsteil Heckendalheim war durch das Pfingstunwetter im Mai schwer beschädigt worden. Sie ist seitdem wegen eines Erdrutsches voll gesperrt.
Der Glasfaserausbau im Saarland. Er beschäftigt die Politik längst nicht mehr nur wegen des eigentlichen Themas, also schnell im Internet. Die Lage der Arbeiter beim Bau dieser Leitungen führt dazu, dass Arbeitsminister Jung die Firma Deutsche Glasfaser nun zum Support einbestellen will. Aber dass der Ausbau der Glasfaseranschlüsse im Saarland weiterhin nur schleppend vorankommt, das bedeutet eben auch, dass es beim Internet weiterhin oft lahmt. Nach einer Auswertung des Portals Verivox haben bei uns nur rund 12% der Haushalte einen Glasfaseranschluss. Im Bundesvergleich sind wir damit Schlusslicht. Peter Sauer erklärt, warum das Saarland aktuell die rote Laterne innehat.
Glasfaserbauarbeiten sind zurzeit allgegenwärtig. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wird aktuell in einem Drittel der saarländischen Ortsteile Glasfaser verlegt. Auch in Merzig läuft der Ausbau an vielen Stellen. Oberbürgermeister Markus Hofeld von der CDU zieht eine gemischte Bilanz.
Also zunächst mal ist es sehr positiv, dass Glasfaser fast flächendeckend auch hier in Merzig ausgebaut wird. Das stelle ich als positiv fest. Negativ, das sind auch die Rückmeldungen, die ich dann von der Bevölkerung entsprechend bekomme, aber auch selbst auch wahrnehme, ist, dass die Bauartmaßnahmen nicht so laufen, wie auch wir uns das als Kreisstadt Merzig vorstellen.
Weil wie in Merzig die Qualität beim Ausbau teilweise zu wünschen übrig lässt, muss nachgebessert werden. Das führt zu Verzögerungen. Das ist jedoch nicht der Hauptgrund dafür, dass das Saarland zurzeit im Bundesländervergleich bei der Zahl der Glasfaseranschlüsse der Haushalte den letzten Platz belegt. Das liegt an einer Grundsatzentscheidung, die das Land und die Kommunen 2015 getroffen hatten, erläutert Jochen Krämer, zuständiger Referatsleiter im saarländischen Wirtschaftsministerium.
Damals wurde entschieden, wir wollen im Saarland erstmal eine flächendeckend gute, solide Grundversorgung aufbauen mit Datenraten von mindestens 50 Megabit pro Sekunde. Und dazu haben wir dann die Glasfaser eben nicht direkt ins Haus gelegt. Das hätte landesweit sehr, sehr lange gedauert, sondern wir haben sie erstmal nur bis in die Ortsmitte gelegt.
Diese Strategie, erstmal grundsätzlich die Glasfaserinfrastruktur aufzubauen, hat sich aus Sicht des Wirtschaftsministeriums besonders während Corona bezahlt gemacht.
Zu Hochphasen der Pandemie konnten im Saarland ungefähr 98% der Haushalte auf Bandbreiten von mindestens 50 Megabit pro Sekunde zugreifen. Das war mehr als in jedem anderen Flächenbundesland. Und damit war man eben für Homeoffice, für Homeschooling, für Videostreaming und für all die Dienste, die während der Pandemie plötzlich so wichtig geworden sind, einfach bestens gerüstet im Saarland.
Zurzeit sind jedoch einige Hausbesitzer irritiert. Teilweise haben sie schon vor Monaten Verträge mit den Glasfaseranbietern abgeschlossen und die Glasfaserkabel liegen schon bis ans Haus. Das Highspeed-Internet wird aber seit Monaten nicht freigeschaltet. Das liege häufig daran, dass die Orte nur Zug um Zug freigeschaltet werden können, sagt Jochen Krämer.
Manchmal muss der Ortsteil A fertig sein, damit Ortsteil B ans Netz gehen kann. Und in der Realität ist es dann aber oft so, dass die Baustellen unterschiedlich gut laufen, es unterschiedlich schnelle Baufortschritte gibt.
So sollen in den kommenden Monaten sukzessive zahlreiche Haushalte ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Im Wirtschaftsministerium ist man optimistisch, dass das Saarland dann den letzten Platz in der Statistik los wird und Glasfaser bis zum Ende des Jahrzehnts flächendeckend vorhanden sein wird.
Hajo Hoffmann war über viele Jahre einer der wichtigsten SPD-Politiker im Saarland. Wirtschaftsminister im Kabinett Lafontaine war er, aber vor allem ab 1991 auch Saarbrücker Oberbürgermeister. Jetzt ist Hans-Joachim Hoffmann gestorben. Das hat die SPD heute offiziell bestätigt. Florian Mayer.
Bundestagsabgeordneter, EU-Parlamentarier, saarländischer Wirtschaftsminister, Saarbrücker Oberbürgermeister. Die politische Karriere von Hans-Joachim Hoffmann, hierzulande nur Hajo genannt, war steil. In seine Saarbrücker Amtszeit von 1991 bis 2002 fiel unter anderem die Umgestaltung des Saarbrücker Bürgerparks und die Erschließung des ehemaligen Geländes der Burbacher Hütte, den heutigen Saarterrassen. Mit der Forderung nach einer Seilbahn für die Landeshauptstadt und den Kampf für den Erhalt des Botanischen Gartens der Saar-Uni sorgte Hoffmann nach dem abrupten Ende seiner politischen Karriere nochmal für Aufsehen. 2001 wurde Hoffmann wegen zweifacher Untreue angeklagt. Er habe, so die damalige Staatsanwaltschaft, Erd- und Gartenarbeiten beim Bau seines Privathauses über städtische Firmen machen lassen. Es folgte ein langwieriger Prozess über zwei Instanzen. Am Ende eine Verurteilung, die Suspendierung als Oberbürgermeister und schließlich der Rücktritt. Hoffmann bekräftigte immer seine Unschuld. Jetzt ist Hans-Joachim Hajo Hoffmann im Alter von 79 Jahren gestorben.
Und Florian Mayer hat an ihn erinnert. Was für eine Leistung war das bitte, die Angelique Kerber da gestern 3 Stunden lang in der glühenden Hitze von Paris gegen eine 15 Jahre jüngere chinesische Top-10-Spielerin hingelegt hat. Mehrfach konnte man sehen, wie sie in Richtung ihrer Box »Ich kann nicht mehr« sagte, um dann beim nächsten Ballwechsel wieder Weltklasse-Tennis und unfassbaren Kampfeswillen zu zeigen. Am Ende reichte es aber nicht. Den 4. Matchball im Tiebreak des 3. Satzes konnte die dreifache Grand-Slam-Siegerin nicht mehr abwehren und verließ damit nicht nur das olympische Tennisturnier, sondern beendete ihre Karriere. Heute ist Deutschlands erfolgreichste Tennisspielerin nach Steffi Graf nochmal vor die Presse getreten. Tim Brockmeier.
Ein letztes
Salut
der Tennisspielerin Angelique Kerber.
Ich habe es sehr genossen.
Ein letztes Mal Schmerzen am Morgen nach einem Monstermatch.
Ich spüre alles in meinem Körper.
Eine letzte Pressekonferenz.
Das wird für immer bleiben.
Ein letztes Mal Fragen beantworten, die eben zum allerletzten Match ihrer Karriere.
Es war mein letztes Match und das sich bewusst zu machen, das ist schon verrückt.
Verrückt, irgendwie nicht real. Vorbei nach über 2 Jahrzehnten auf der Profitour, nach 14 Einzeltiteln, nach tausenden Trainingseinheiten. Und Matches nach abertausenden Schlägen auf diese kleine gelbe Filzkugel vorbei. Mit einer Niederlage, nicht mit dem erhofften letzten Sieg, nicht mit der erwünschten Medaille, nicht mit dem perfekten Ende.
Diesen perfekten Moment gibt es nicht, aber meiner war fast perfekt.
Weil nochmal alles gezeigt, nochmal alles rausgeholt, nochmal alle von den Sitzen gerissen, wie so oft in ihrer Karriere, die jetzt vorbei ist. Verrückt.
Ich glaube, so richtig realisieren kann ich das alles noch gar nicht. Ich denke, dass ich da auch noch ein bisschen Zeit brauchen werde.
Zeit. Zeit ist jetzt da. Eine Menge. Und die will Angie Kerber nutzen. Vor allem für Tochter Liana.
Die Kleine freut sich von uns allen am allermeisten, dass ich jetzt nicht mehr zum Training weg muss, dass ich zu den Turnieren sie mitschleppe, sondern dass sie jetzt auch mal tatsächlich einen richtigen Rhythmus bekommt.
Hier schon in Paris, denn Kerber will noch ein paar Tage bleiben in der Stadt ihres Abschieds.
Ich würde mir gern Beachvolleyball anschauen. Die Location ist unglaublich. Vielleicht auch noch schwimmen.
Und dann?
Ich werde definitiv dem Tennis in irgendwelcher Art und Weise treu bleiben.
Als Turnierdirektorin, vielleicht als Mentorin für den Nachwuchs, aber eher nicht als Profitrainerin, sagt sie. Und dann ist sie vorbei. Ihre letzte Pressekonferenz. Ein letztes Mal Fragen beantworten.
Ich habe es extrem genossen.
Ein letztes
Au revoir.
Der Ex-Tennisspielerin Angelique Kerber.
Abschied für Angelique Kerber. Zumindest was diese Olympischen Spiele angeht, auch für Alexander Zverev. Der hat im Viertelfinale dem Italiener Musetti nach 2 Sätzen kapitulieren müssen. Er unterlag im Viertelfinale. Und der Traum vom 2. Olympiagold, der ist damit ausgeträumt. Wie es sonst für die deutschen Athleten heute gelaufen ist, hören wir jetzt von Achim Scheu.
Die deutschen Basketballerinnen haben mit dem 75-64 Sieg gegen Japan das Viertelfinale erreicht. Heißt, nach der Vorrunde in Lille ist der Umzug ins Olympische Dorf nach Paris perfekt. Dort wird die K.O.-Runde gespielt. Und das Team um Satu Sabali strotzt nur so vor Selbstbewusstsein.
In jedem Interview hieß es immer die Todesgruppe, aber wir haben uns Teil der Todesgruppe angesehen und ich glaube, wir sind einfach nur happy, dass wir das durch Teamplay gemacht haben und dass wir so viel Support aus Deutschland haben. Das ist echt einfach nur cool. Cool und wir wollen weit in Olympia kommen.
Die deutsche Springreiter-Equipe um Philipp Weishaupt hat sich souverän für das Finale morgen im Teamwettbewerb qualifiziert. Als einzige Nation fehlerlos.
Wir haben noch nichts gewonnen. Morgen geht es wieder bei null los. Da müssen wir nochmal genau das gleiche wie jetzt abliefern. Ich meine, ein kleiner Wackler, dann sind wir raus.
Und trotzdem, in dieser Form sind die deutschen Reiter morgen Medaillenfavorit. Bei den Ruderern hat der Deutschlandachter über den Hoffnungslauf das Finale erreicht. Genauso packte das Oliver Zeidler ohne Probleme im Einer.
Ja, ich bin schnell rausgegangen und bin dann einfach auf dem Split draufgeblieben, der für den olympischen Rekord gereicht hätte. Und am Ende habe ich den ja quasi pulverisieren können. Das war schon eine gute Ansage, würde ich sagen.
Keine deutsche Medaille gab es in den beiden ersten Leichtathletikwettbewerben in Paris im 20 Kilometer Gehen bei den Männern und Frauen. Und die Beachvolleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler haben im Duell gegen ein kanadisches Duo 6 Matchbälle abgewehrt, am Ende gewonnen und stehen so gut wie im Achtelfinale.
Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend gibt es noch einige Schauer und Gewitter. In der Nacht wird es dann meist trocken. Die Luft kühlt ab auf 19 bis 16 Grad. Morgen am Freitag geht es ohne Niederschlag los. Zunächst mit wenig Sonne. Ab dem Mittag wechseln sich Sonne und Quellwolken dann ab und in der schwülwarmen Luft bilden sich nochmal einzelne Schauer oder Gewitter. Die Höchstwerte liegen morgen zwischen 24 und 28 Grad. Am Wochenende gibt es dann nur noch vereinzelt Schauer und es wird um die 25 Grad warm. Das war's von der SR-Infobilanz am Abend mit Peter Weizmann. Schönen Abend. Tschüss.